Nachdem wir nun die 7 Tage gesehen haben, kommen wir jetzt zu diesem Ergänzungsbericht ab Vers 5. Es ist ein Problem, wie man den Satzbau in Hebräischen übersetzen soll. Und in den meisten Bibeln gibt es dem Bibelleser einige Fragen, was ist jetzt eigentlich hier gemeint? Und ich habe hier eine Lösung, wie der Text richtig voll verständlich wird. Also die Verse 5 und 6, die sprechen jetzt über die Bewässerung des Erdbodens. Nun geht es eben um den Menschen, die Krone der Schöpfung. Und bevor alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und bevor alles Kraut des Feldes wuchs, Klammer, denn der Herr Gott hatte noch nicht regnen lassen über der Erde, und Adam war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen, Klammer geschlossen, da stieg ein Grundwasserstrom auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Also in Vers 5 haben wir einen Rückgriff auf den 3. Schöpfungstag. Da hat ja Gott aus dem Urozean das Festland auffalten lassen, sodass das Trockene eben sichtbar wurde. Da wurde der Meeresboden aufgefaltet und so kam das Festland ans Licht. Ich habe ja damals erklärt, als wir Kapitel 1 betrachteten, Yabasha, das Trockene ist im Hebräischen auch heute der normale Ausdruck für das Festland. Das ist da erschienen. Und in der zweiten Phase an diesem 3. Schöpfungstag hat Gott dann die Pflanzen erschaffen. Zuerst die einblättrigen Pflanzen, also Gras, dann die zweiblättrigen, das sind die Kräuter, und die Bäume. Merken wir das? Eine Steigerung. Aber jetzt erklärt eben dieser Vers 5, und bevor alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, das Festland war schon da, aber eben noch nicht diese zweite Phase mit den Pflanzen. Und bevor alles Gesträuch des Feldes auf der Erde war, und bevor alles Kraut des Feldes wuchs, da stieg ein Grundwasserstrom auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und die Klammer erklärt eben, Gott hatte damals noch nicht den Regen eingesetzt, und der Mensch, Adam, war noch nicht da, um dann diese Funktion als Bauer, der eben auch bewässert, übernehmen zu können. Und so stieg da dieser Grundwasserstrom auf. Bei der Fußnote 9, Grundwasserstrom, habe ich erklärt, hebräisch Ed, das bedeutet unterirdischer Süßwasserstrom oder Grundwasser. Möglicherweise kommt dieses hebräische Wort von dem sumerischen Adea, das eben genau unterirdischer Süßwasserstrom meint. Viele Bibeln haben übersetzt mit Dunst oder Nebel. Aber eben es ist eigentlich besser, Grundwasserstrom, der eben aufsteigt und dann die Oberfläche des Erdbodens bewässert. Ich meine, wenn der Nebel aufsteigt, ist ja nicht dieser Prozess, der bewässert, ja? Aber das Aufsteigen des Grundwassers erklärt, dass die Oberfläche der Erde bewässert wurde. Bei Adam, ich habe hier in Vers 5 mit Adam übersetzt, nicht mit Mensch. In der Fußnote 7 zu Adam habe ich erklärt, im Hebräischen steht da Adam. Und dieses Wort bedeutet Adam als Eigenname oder Mensch. Aber im Folgenden gilt dies. In 1. Mose 2, wenn einfach steht Adam, dann ist das der Eigenname Adam. Und wenn es steht Ha-Adam, mit dem Artikel der, Ha, dann muss man das übersetzen mit der Mensch. Und so versteht man, warum manchmal steht der Mensch und manchmal steht Adam im Text. Aber eben Adam, Eigenname, Ha-Adam, der Mensch. Und nun hier in Vers 5 steht eben Adam ohne Artikel. Und darum habe ich das hier mit Adam als Eigenname übersetzt. Und Adam war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen. Ja, also eben dieser Bauer war noch nicht da. am dritten Schöpfungstag. Er kam ja erst am sechsten auf den Plan. Und nun spricht eben Vers 7 darüber, wie Adam erschaffen wurde. Und der Herr, Gott, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Hauch des Lebens. Da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Bilden, in der Fußnote 10 erkläre ich, hebräisch Yatzar, bedeutet bilden, formen, töpfern. Also Gott arbeitet hier als Töpfer, formt den Menschen aus dem Erdboden. Übrigens, die Atome und Moleküle, aus denen unser Körper besteht, die findet man in der Erde. Die sind da vorhanden. Und Gott hat aus dem Erdboden mit diesen Molekülen und Atomen, die darin sind, hat er eben den menschlichen Körper geformt und eben zum menschlichen Körper gemacht und weiter den Hauch des Lebens eingeblasen. Da wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und das unterscheidet nun den Menschen ganz wesentlich vom Tier. Wir werden gleich sehen, Gott hat auch die Tiere getöpfert zuerst. Am fünften Schöpfungstag hat ja Gott die Tiere im Wasser und die Tiere in der Luft erschaffen. Aber am sechsten Tag kommen die Landtiere. Wir werden gleich sehen, Gott hat auch sie aus Erde gemacht, denn sie bestehen auch aus dieser Materie, die man in der Erde findet. Aber er hat nicht in sie gehaucht. Und beim Menschen hat Gott in ihn gehaucht und hat dieses Wesen gemacht, das eben aus Körper, Seele und Geist besteht. Aber das Tier hat den Geist nicht. Der Geist ist die Fähigkeit des Menschen, Gott zu erkennen. Darum heißt es auch in Römer 8, der Geist Gottes, der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also der Mensch, der gläubige Mensch kann verstehen, ich bin ein Kind Gottes, weil der Herr Jesus das Erlösungswerk für mich vollbracht hat. Das kann er verstehen, dank dem, dass wir einen Geist haben. Und das ist ein grundsätzlicher Unterschied zum tierischen Leben. Und das hängt damit zusammen, dass Gott eben den Menschen mit diesem Hauch in die Nase besonders geadelt hat. Aber sehen wir, dieser Ausdruck, eine lebendige Seele, Seele meint hier den ganzen Menschen, ja? Das Ganze, was jetzt hier entstanden ist, wird lebendige Seele bezeichnet. Das ist noch wichtig, weil in 1. Korinther 15 wird der Herr Jesus bezeichnet als Mensch, ein lebendig machender Geist. Und dieser Ausdruck ist nicht irgendwie eine Infragestellung, dass er kein wirklicher Mensch mehr wäre. Der Herr Jesus ist Mensch geworden, er ist als Mensch auferstanden, er ist als Mensch in den Himmel gegangen und er wird als Mensch auch wiederkommen, als der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels. Und seine Füße werden einmal auf dem Ölberg stehen, Sacharja 14, Vers 3. Der Herr Jesus ist wirklich Mensch, aber im Gegensatz zu Adam wird er nicht genannt lebendige Seele, sondern lebendig machender Geist. Ich erkläre noch mehr, wenn wir aufschlagen, 1. Korinther 15, Vers 45. Da wird genau aus 1. Mose 2 zitiert, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Aber das ist gemeint, Adam als Wesen von Geist, Seele und Körper. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist. Und der Herr Jesus als Auferstandener ist zu den Jüngern gekommen und hat in sie gehaucht und gesagt, empfanget Heiligen Geist oder Heiligen Hauch. Ohne Artikel. Er sagt nicht, empfanget den Heiligen Geist, sondern empfanget Heiligen Geist. Und Pneuma heißt eben Hauch oder Geist. Und so hat der Herr Jesus gewissermaßen das Auferstehungsleben den gläubigen Jüngern eingehaucht. Und sehen wir den Gegensatz, Adam ist passiv und Gott haucht in ihn das Leben. Und der Herr Jesus, er ist aktiv Er gibt den Erlösten diesen heiligen Hauch, dieses Auferstehungsleben. Und darum wird er genannt ein lebendig machender Geist. Das ist noch wichtig, weil man so dann auch besser versteht, was da in 1. Korinther 15 im Vers vorher steht. Da heißt es von dem Auferstehungskörper, oder im Zusammenhang mit dem Auferstehungskörper, es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. Nun haben viele abgeleitet, ja, irgendwie der Auferstehungskörper, das ist so etwas Geistiges, ja. Und der natürliche Leib, der eben, wenn wir sterben, ins Grab gelegt wird, das ist ein materieller Leib. Aber was steht hier im Griechischen, steht für natürlich seelisch, ein psychischer Leib. Also unser Leib, so wie wir in der Form, wie wir ihn jetzt haben, wird genannt ein seelischer Leib, weil wir den von Adam geerbt haben. Und Adam wird eben genannt eine lebendige Seele. Aber wenn wir auferstehen werden, falls wir durch den Tod müssen, dann wird der Herr Jesus diesen Körper, der verwest ist, und die Atome sind nicht verloren. Ja, wenn man stirbt und verwest, da gehen ja keines der Atome geht verloren. Ist alles noch da, bleibt alles erhalten. Aber er, der Herr der Atome, wird sie sammeln und wird eben diesen Auferstehungsleib aus dieser Materie machen. Und dieser Leib wird genannt ein geistiger Leib. Aber das bedeutet nicht so irgendetwas, was da so in der Luft herumschwirrt und nicht wirklich materiell ist. Der Herr Jesus selber hat ja den Jüngern gesagt in Lukas 24, als sie meinten, sie sehen einen Geist. Seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, also Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Sein Körper war absolut echt materiell. Das war der gleiche Körper, der im Grab war. Aber der Auferstehungskörper der Gläubigen wird nicht mehr krank werden können, wird keine Schwäche und keine Behinderungen, nichts mehr haben, vollkommen sein, aber sein wirklicher materieller Körper. Und jetzt haben wir also einen seelischen Körper, und der ist sehr materiell, und dann werden wir einen geistigen Körper haben, der ist sehr materiell, aber er gleicht eben dem Herrn Jesus, der ein lebendig machender Geist ist, der eben auch unserem Körper dieses Auferstehungsleben einhauchen wird. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Jetzt gehen wir zu Vers 8. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten. Und er stellte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Also dieser Garten wird geografisch in eine Region errichtet, die Eden heißt. Ein Garten in Eden. Und dorthin kommt auf dem Festland in diesem Garten Adam, den Gott aus Erde geformt hatte. Zu dem Wort Eden eine Bemerkung. Fußnote 12 erklärt, Eden bedeutet Wonne, Lieblichkeit, Lust. Und bei Garten habe ich eine Fußnote gesetzt. Garten in Eden wurde in der ältesten Bibelübersetzung, in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Das war die griechische Bibel, die die Apostel benutzt haben, wenn sie zu den Heiden gesprochen haben, gepredigt haben. Und diese Übersetzung übersetzt Garten in Eden mit Paradies in Eden. Ich glaube, wir werden da im Text selber im Alten Testament den Ausdruck Paradies nicht finden. Das geht zurück auf diese Übersetzung der Septuaginta, die Garten mit Paradies, griechisch Paradeisos, übersetzt. Nun, im Neuen Testament finden wir dieses Wort Paradeisos dreimal. In Lukas 23, Vers 43 sagt der Herr Jesus dem Mitgekreuzigten, der im letzten Moment zum Glauben kam, zur Buße kam, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 12, Vers 4, er spricht von sich, aber ganz bescheiden sagt er, ich kenne einen Menschen vor 14 Jahren. Ob im Körper oder außerhalb des Körpers, weiß ich nicht. Gott weiß es, einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Körper oder außer dem Körper, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen darf. Hier wird der dritte Himmel erwähnt und er wird parallel genannt das Paradies. Nun, im Schöpfungsbericht haben wir zwei Himmel kennengelernt. Nicht wahr? Am zweiten Schöpfungstag erschafft Gott die Atmosphäre mit Wasser oberhalb und Wasser unterhalb. Das dazwischen ist die Ausdehnung. Gott nennt diese Ausdehnung Himmel. Das ist der erste Himmel. Das ist auch das, was wir, wenn es jetzt keine Wolken hätte, als blauen Himmel sehen. Nicht wahr? Wenn es keine Atmosphäre gäbe, wäre am Tag der Himmel pechschwarz. Aber wir hätten die Sonne, es wäre schon hell. Aber der Himmel wäre in unseren Augen pechschwarz. Und weil Gott die Atmosphäre gemacht hat, die nimmt das Sonnenlicht auf, filtert es und dadurch kommt diese blaue Farbe zustande. Das ist der erste Himmel, in dem die Vögel fliegen, nach 1. Mose 1. Der zweite Himmel ist das Weltall, mit all den Abermilliarden von Galaxien. Und nun spricht die Bibel über einen dritten Himmel, das Paradies. Das ist der Ort, wo Gott seinen Thron hat. Aber das ist nicht Teil dieser Schöpfung. Das ist eben jenseits. Und Gott ist der allgegenwärtige Gott, der überall im ganzen Weltall von mindestens 13 Milliarden Lichtjahren gegenwärtig ist. Aber damit ist es ja noch nicht fertig übrigens. In Jeremia 31 sagt Gott, wenn man den Himmel oben ausmessen könnte, dann würde Gott Israel verwerfen wegen all ihrer Sünde. Aber er will sagen, ich werde Israel nie aufgeben. Und darum wird es den Menschen auch nie gelingen, das Weltall ausmessen zu können. Ich habe gesagt, in meiner Jugend sprach man noch von 5 Milliarden Lichtjahren und jetzt spricht man von 13 Milliarden Lichtjahren. Und man hat kein Ende gesehen. Man kann den Himmel nicht ausmessen, aber in Jeremia 23 sagt Gott, ich erfülle den Himmel und die Erde. Er ist überall gegenwärtig. Gott ist also in der ganzen Schöpfung da, aber ist auch jenseits. Er ist der jenseitige Gott. Und so spricht die Bibel vom dritten Himmel, vom Paradies. Und dann in Offenbarung 2, Vers 7, wird das Paradies nochmals erwähnt. Der Herr Jesus sagt den Überwindern in der Gemeinde von Ephesus, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradies Gottes ist. Nun wird also klar, das Neue Testament spricht von einem himmlischen Paradies. Und somit war der Garten in Eden nichts anderes als eine irdische Abbildung von einem himmlischen Original. Also dreimal kommt im Neuen Testament dieses Wort Paradeisos vor. Dieses Wort Paradeisos kommt eigentlich aus dem Persischen. Das persische Wort Pairidaeza bedeutet umzäuntes Gebiet. Und dieses Wort wurde als Fremdwort ins Hebräische übernommen, Pardes. Es kommt im Alten Testament vor in Hohelied 4, Vers 13, Prediger 2, Vers 5 und Nehemia 2, Vers 8. Und da spricht zum Beispiel Salomo in Prediger 2, Vers 5 von diesen Gärten, die er eingerichtet hatte, also von diesen umzäunten Parkanlagen. Ja, jetzt wird auch schon klar, dieser Garten in Eden war ein umzäunter Bezirk. Jetzt lese ich weiter, Vers 9. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden wachsen allerlei Bäume, lieblich zum Anschauen und gut zum Essen. Und den Baum des Lebens in der Mitte und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun in diesen Versen 9 bis 14 wird das Paradies und die vorsintflutliche Geografie beschrieben. Vers 9, also greift wieder zurück auf den dritten Schöpfungstag. Da wird erklärt, wie Gott also aus dem Erdboden Bäume wachsen ließ. Und da im Paradies, im Garten Eden, hat er den Baum des Lebens wachsen lassen. In der Mitte. Also das Zentrum des Gartens war der Baum des Lebens. Und dann wird gesagt, einfach so angefügt, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also es wird im hebräischen Text nur gesagt vom Baum des Lebens, dass er in der Mitte war. Und der Baum der Erkenntnis, der war auch da, aber zentral war der Baum des Lebens. Vers 10. Und ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wurde zu vier Flussanfängen. Und der Name des ersten war Pishon. Er umfließt das ganze Land Havila, wo das Gold war. Und das Gold dieses Landes war gut. Dort waren der Bedolach und der Stein Shoham. Und der Name des zweiten Stromes war Gichon. Dieser umfloss das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Stromes war Chittekel. Dieser floss östlich von Assur. Und der vierte Fluss war der Frat. Also, es gab eine Quelle im Garten Eden. Die floss, das war ein Bächlein, ja, und dieses Bächlein wurde schließlich zu einem Anfang, weil sie das aufteilte, zu einem Anfang von vier verschiedenen Flüssen. Das hilft uns ein bisschen, die Geografie des Gartens Edens sich vorzustellen. Ich weiß nicht, wäre jetzt interessant, mal eine Umfrage zu machen, wie viele stellen sich den Garten vor als so eine flache Parkanlage. Aber das kann ja nicht sein. Wenn da eine Quelle entspringt, die dann zu Strömen wird, muss ja das Ganze eben im Bergland sein. Also in einem erhobenen Gebiet. Und so fließt dann dieses Wasser herunter und wird schließlich zu Strömen, die Ströme fließen ja nur abwärts, die gehen nicht hinauf, oder? Und auch nicht einfach gerade. Also es zeigt, dass Eden höher gelegen war als das Gebiet, wo dann diese Flüsse weiter flossen. Wenn man die Weltkarte nimmt und nun herausfinden will, wo das Paradies war, kriegt man ein Problem. Man kann zwar mit gewissen Namen etwas anfangen, zum Beispiel der dritte Strom, Chittekel, das ist in der Bibel später der hebräische Name für den Tigris. Und Frat, der vierte Fluss, das ist später in der Bibel der Name für den Euphrat. Aber die haben ja nicht eine gemeinsame Quelle. Ja, diese beiden wichtigen Flüsse des Zweistromlandes von Mesopotamien, die entspringen in der Türkei, aber an unterschiedlichen Stellen. Aber hier wird gesagt, dass die aus der gleichen Quelle kamen. Und noch zwei weitere Flüsse. Es passt einfach nicht. Wir können zwar mit gewissen Namen etwas anfangen, zum Beispiel Assur, das ist das Gebiet des heutigen Nordirak. Oder mit Kusch können wir etwas anfangen, das ist der Name später in der Bibel für Sudan, wie das schwarzafrikanische Land südlich von Ägypten. Ja, aber das passt irgendwie nicht. Wir können mit gewissen Namen etwas anfangen, aber die ganze Geografie passt nicht. Das ist natürlich für liberale Theologen kein Problem. Das, sagen sie, ist sowieso alles Mythos. Das hat es ja nie gegeben, das ist alles Fantasie. Nun muss man sagen, ja, aber wieso ist es dann so, dass wir später in der Bibel, da sind die geografischen Angaben so exakt und präzise und können nachvollzogen werden. Also die Genauigkeit ist sogar umwerfend. Es gibt ja das Buch Die Kriege Israels von zwei Militärspezialisten aus Israel geschrieben. Die haben alle Kriege in der Bibel studiert im Blick auf Strategie. Und die sagen, das ist unglaublich, diese Präzision. Denn die Bibelschreiber, die kennen die ganze Bodenbeschaffenheit im Detail. Und darum stimmt die Strategie in den jeweiligen Kriegen genau überein mit der Bodenbeschaffenheit. Das können nur Leute schreiben, die von der Realität schreiben. Das kann nicht sein, wie die liberalen Theologen sagen, das sind so Schreibtischerfinder gewesen. Sondern das ist dermaßen exakt und stimmt genauso, wie wir auch heute strategisch vorgehen würden bei Kriegen in Israel. Also die sagen, wir staunen einfach über die Präzision, auch in der Geografie, wie die Bibel das beschreibt. Aber es bleibt, mit 1. Mose 2 haben wir ein echtes Problem. Nun, wenn wir aber bedenken, dass die Sintflut, 1. Mose 6 bis 9, war ja eine weltweite Flut. Und Gott sagt, er wolle die Menschen mit der Erde zerstören. Und Petrus schreibt in 2. Petrus 3, dass die damalige Welt, und er benutzt das Wort Kosmos, vom Wasser überschwemmt unterging. Dann ist klar, die Sintflut war eine weltweite Katastrophe, die ganze Geologie der Erde eben völlig verändert hat. Und auch diese Sedimentschichten eben zur Folge hatte, wie wir sie auf der ganzen Welt kennen, mit Fossilien drin. Die Sintflut und ihre Folgekatastrophen haben das bewirkt. Also, die ganze Geografie der Welt ist ja vollkommen neu geworden nach der Sintflut. Und darum darf ja das vorher gar nicht übereinstimmen mit dem, was heute da ist. Und so können wir natürlich den Spieß drehen, ja. Das beschreibt eben die wirkliche Geografie vor sintflutlich. Und die Menschen nach der Sintflut, die hatten natürlich noch Kenntnis von diesen Namen. Und darum haben sie mal im Zweistromland, da wo später die Stadt Babel unter Nimrod gegründet wurde, haben sie diese alten Namen wieder hervorgeholt. Vom Euphrat und Tigris. Aber das sind quasi nur kleine Erinnerungen an die Welt, die unterging. Nun, zu den Namen. Pishon, Fußnote 15, heißt der sich Ausbreitende, der Überfließende. Dann der zweite Fluss, Gichon, Fußnote 19, heißt der Durchbrechende, der Hervorbrechende. Das beschreibt also ein bisschen die Natur dieser Flüsse. Der jeweilige Name. Dann Chitekel 20 bedeutet der Scharfe, der Schnelle. Und schließlich Frat bedeutet im Hebräischen der Fruchtbare. Und effektiv können wir diese vier Flüsse mit den vier Evangelien in Verbindung bringen. Der Herr Jesus ist ja die Quelle des lebendigen Wassers. Johannes 7, 37, er sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu ihm und trinke. Und da haben wir also diese Quelle im Garten Eden, die zu diesen vier Flüssen wird, die ausgeht in die Welt außerhalb des Paradieses. Nun, der Bezug zu den Evangelien kann man so herstellen. Der erste Fluss, Pishon, der sich ausbreitende, der überfließende. Das illustriert etwas von dieser überfließenden Gnade, wie sie in Römer 5, Vers 20 erwähnt wird. Und gerade im Johannesevangelium spricht der Herr Jesus von diesem überfließenden Leben, das er gebracht hat. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, auf dass sie Leben haben und es in Überfluss haben. So nach Elberfelder. Luther ist hier nicht ganz genau. Also, dass sie Leben haben und dieses Leben im Überfluss haben. Das ist dieses überfließende Leben, das im Johannesevangelium vorgestellt wird. Immer wieder wird im Johannesevangelium über das ewige Leben gesprochen. Aber es ist nicht einfach Leben, das ewig dauert, sondern es ist das überfließende Leben, das Leben im Überfluss. Und Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und schließlich, Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Dieses überfließende Leben und Gnade, das zeigt uns ganz besonders das Johannesevangelium. Der nächste Fluss, Gichon, der Durchbrechende. Im Lukasevangelium wird gezeigt, die Gnade Gottes sprengt die Grenzen Israels. Das Lukas-Evangelium ist geschrieben von dem einzigen Bibelschreiber, von dem wir wissen, dass er kein Israelit war. Lukas war ein Heide, der zum Glauben gekommen ist. Und für ihn war das so eindrücklich, dass diese Gnade über Israels Grenzen hinausging. Und das kann man durch das ganze Lukas-Evangelium hindurch zeigen, dass diese Botschaft immer wieder eben speziell eingefügt wird, im Gegensatz zu den anderen Evangelien. Das steht hier im Vordergrund. Zum Beispiel Lukas 2, Simeon nimmt das Kind Jesus in die Arme im Tempel und sagt in Vers 29, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, welches du bereitet hast vor den Augen, vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung der Nationen. Da sieht er bereits alle Völker, die durch den Erlöser erleuchtet werden. Und dann zum Beispiel in Lukas 4, der Herr Jesus ist in der Synagoge in Nazareth und predigt über die Gnade. Und dann sagt er, in der Zeit von Elia gab es viele Witwen, als Hungersnot war, aber Elia wurde nur zu einer Witwe gesandt nach Sarepta in Sidonia. Das heißt, in den Libanon, zu einer Heidin. Und in der Zeit von Elisa gab es viele Aussätzige in Israel, aber nur Naaman der Syrer wurde geheilt. Ein Heide. Und die Hörer in der Synagoge sind wütend geworden und wollten den Herrn darauf umbringen. Weil er sagte, schon das Alte Testament macht deutlich, wie Gottes Gnade über Israel hinausgeht. Gott will Gnade für die Heiden. Und dieser Gedanke zieht sich durch das Lukas-Evangelium hindurch. Das ist eben ganz deutlich dieser Gichon, der Durchbrechende, der die Grenzen Israels sprengt. Und der dritte Fluss, Chitekel, der Scharfe, der Schnelle. Im Markus-Evangelium wird uns der Herr Jesus vorgestellt als der unermüdlich vorangehende Knecht. Das Wort und kommt nirgends im Neuen Testament so dicht vor wie im Markus-Evangelium. Es kommt im Mehrheitstext exakt 1094 Mal vor. Also der Text ist ständig so, wenn man liest. Und. Genau so, wie die Kinder eben nicht Aufsätze schreiben sollten in der Schule. Aber die sollen ja in der Schule nicht Altgriechisch schreiben, sondern Deutsch. Und Deutsch schreibt man anders. Aber Markus schreibt und, um zu zeigen, wie der Herr Jesus gekommen ist, einfach um unermüdlich zu dienen. Ein Dienst wird an den anderen angehängt mit und. Es ist auch so, dass Markus Evangelium beginnt ohne Geschlechtsregister, ohne Geburtsgeschichte. Nach ein paar einleitenden Versen wird gleich der Dienst des Herrn Jesus beschrieben. Und zwar dann zunächst mal in einem ganzen Tagesablauf, was der Herr alles an einem Tag gemacht hat. Und dann heißt es, immer noch in Markus 1, dann ganz spät, als die Sonne schon untergegangen war, da bringt man die Kranken zu ihm und er heilt sie. Und jetzt denkt man, ja, also wenn man spät ins Bett geht, dann darf man auch ein bisschen länger schlafen, oder? Und der Bibeltext sagt, früh morgens, als es noch dunkel war, ging der Herr Jesus an einen Wüstenort, um zu beten. Das ist der unermüdliche Diener. Es ist so, in diesem Evangelium kommt Eutys alsbald zweimal vor und Eutheos alsbald 40 Mal. Und dieses alsbald zeigt auch, wie der Herr Jesus sofort bereit war, etwas zu tun im Dienst. Nicht nur einfach, er tat es eins ums andere, sondern dieses alsbald zeigt auch die sofortige Bereitschaft. Und das ist eben dieser scharfe, dieser schnelle, dieser pfeilgerade Fluss, Hitekel. Und schließlich bleibt Phrat, der Fruchtbare. Oder wie die Griechen sagten, Euphrat. Das Matthäus-Evangelium beginnt mit das Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams. Abraham und seine Frau hatten keine Kinder. Sarah war unfruchtbar. Und dann erschien der Gott der Herrlichkeit, Vater Abraham in Ur in Chaldäa und verheißt ihm, dass er Vater einer Nation werden sollte. Das Volk Israel sollte von ihm abstammen. Ich werde sehr mehren deinen Samen, verheißt Gott ihm später. Und von ihm sollte der Messias, der Erlöser der Welt, abstammen. Und dann heißt es, Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Im Psalm 132 verheißt Gott David, dass er den Samen, die Frucht seiner Lenden segnen wird und dass von ihm eben der Messias abstammen wird. Und das Matthäusevangelium zeigt dann die Erfüllung, wie diese Fruchtbarkeit, die Gott Abraham, diesem Ehepaar, das unfruchtbar war, versprochen hatte. Und das ist dann eben der Strom Frat. Es ist interessant, im Alten Testament haben wir immer wieder diese vier Gruppen, die man in Bezug zu den vier Evangelien stellen kann. Zum Beispiel gab es vier verschiedene Blutopfer, das Brandopfer, das Friedensopfer, das Sünd- und das Schuldopfer. Und auch da haben wir, das Brandopfer entspricht inhaltlich dem Johannesevangelium, dann das Friedensopfer Lukas, das Sündopfer Markus und das Schuldopfer Matthäus. Also in der gleichen Reihenfolge wie da im 1. Mose 2. Dann haben wir zum Beispiel die vier Farben in der Stiftshütte, blauer und roter Purpur, Karmesin und Weiß, Byssus. Und auch das entspricht dem Charakter der vier Evangelien. Und dann haben wir in Hesekiel 1 die Beschreibung der Thronengel Gottes, die vier Cherubim mit den Gesichtern wie ein Mensch, wie ein Ochse, wie ein Löwe und wie ein Adler. Und auch da haben wir Bezüge zu den vier Evangelien und ihren Charakteren. Und in Josua 4, das ist nur so Anregung fürs Bibelstudium, oder? Ich führe das jetzt nicht aus. Josua 4 haben wir vier verschiedene Namen der Bundeslade. Und jeder dieser Namen hat auch einen speziellen Bezug zu den vier Evangelien. Ja, die Bibel ist schön und so reich. Und es gilt eben hier, Gold zu graben. Übrigens, beim ersten Fluss heißt es Pishon, er umfließt das ganze Land Havila, wo das Gold war. Gold ist in der Bibel ein Bild der Gottheit. Fußnote 16. Hiobs Freund Eliphas, in Hiob 2, Vers 11, hat einen Namen, der bedeutet, mein Gott ist Feingold. Und genau im Johannesevangelium geht es speziell um die Gottheit Christi. Ja? Und so hat also auch das, was noch dazu gesetzt ist, seine Bedeutung. Wir gehen aber jetzt weiter zu Vers 15. 15 bis 17 habe ich überschrieben, der Bund mit Adam. Warum sage ich Bund, obwohl das Wort Bund ja gar nicht vorkommt? Aber, wie Fußnote 22 erklärt, vergleiche Hosea 6, Vers 7. Dort steht von Menschen, die hätten, schlage auf, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam, dort treulos gegen mich gehandelt. Also hier Adam ist wieder genau dieses Wort für den Namen des ersten Menschen. Und da wird gesagt von Israel, sie aber haben den Bund übertreten wie Adam. Haben dort treulos gegen mich gehandelt. Also wenn Israel den Bund vom Sinai brach, so war das eben eine Zuwiderhandlung gegenüber einem Bund, so wie das Adam auch gemacht hatte, als er sündigte. Und da wird deutlich, also hier geht es um einen Bund. 2 Vers 15, 1. Mose. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und der Herr Gott gebot dem Menschen, indem er sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essend essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, du sollst nicht von ihm essen. Denn zur Zeit, da du davon isst, sollst du sterbend sterben. Wie gesagt, ich habe jetzt ganz wörtlich übersetzt, aber das nicht ohne Grund. Also Gott setzt den Menschen in den Garten Eden nach seiner Erschaffung und das Ziel ist, er soll ihn bebauen, ihn bewahren. Und da wird also klar, Arbeit ist ein paradiesischer Segen. Nach dem Sündenfall bleibt der Auftrag auf verfluchtem Boden derselbe. 1. Mose 3, 23 bis 24. Es ist also wichtig, Arbeit ist nicht etwas, was man als Folge der Sünde beschreiben sollte. Und alle, die schon arbeitslos waren, die wissen, wie man sich dann sehnt, Arbeit zu haben. Und da merkt man, dass Arbeit ein Segen ist. Aber seit dem Sündenfall gibt es eben zwei Seiten der Medaille. Auch viel Mühsames bei der Arbeit. Und das ist die Folge des Fluches. Die Arbeit kam unter den Fluch, aber die Arbeit ist ein Überrest aus dem Paradies. Das müssen wir festhalten. Und nun, diesem Bauer wird in Vers 16 geboten. Und ich habe dieses Wort Gebot speziell bezeichnet, Fußnote 24. Gott schloss mit Adam einen Bund, der auf göttlichen Geboten gegründet war. Gebot! Und dieses Gebot war im Zusammenhang mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis. Also Adam durfte von allen Bäumen essen. Wörtlich steht auf Hebräisch, von jedem Baum des Gartens darfst du essend essen. Das ist eine typische hebräische Ausdrucksweise, die man dann auf Deutsch wiedergeben muss. Fußnote 25, das heißt nach Belieben essen oder mit Freuden essen, genießend essen, frei essen. Das ist alles mit drin. Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, du sollst nicht von ihm essen. Ich habe hier den Satzbau genau übernommen. Also da steht einfach so, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Als unvollständiger Satz. Und dann kommt das Gebot, du sollst nicht essen. Lo tochal, das ist die genau gleiche Sprache wie in den 10 Geboten. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Und hier, du sollst nicht essen. Das war das Gebot des Bundes mit Adam. Und Gott erklärt, denn zu der Zeit wieder Beyom. Das heißt nun nicht an diesem 24-Stunden-Tag, sondern in der Periode, wo du isst, sollst du sterbend sterben. Und wieder dieser typisch hebräische Ausdruck bedeutet dann im Deutschen, das heißt bestimmt sterben, gewisslich sterben. Es ist auch hier nun etwas drin von diesem Prozess. Denn Sterben ist ja ein Prozess. Das beginnt eigentlich schon als Baby, dass Zellen absterben im Körper. Das ganze Sterben ist ein Prozess und der Höhepunkt ist dann, wenn wir wirklich zu Grabe getragen werden. Und effektiv in der Folge eben dieser Missetat begann Adam zu sterben. Dieser Sterbensprozess setzte dann ein als Folge der Sünde und endete dann mit dem physischen Tod. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, Verse 18 bis 24, die Erschaffung Evas. Und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut. Wir haben doch im Schöpfungsbericht von Kapitel 1 gelesen, 7-mal sagte Gott, es war gut. Ja? Also eigentlich 6-mal, es war gut, und das 7. Mal, es war sehr gut. Und hier steht im Schöpfungsbericht, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also da war 6-mal, hatte Gott schon gesagt, es war gut. Dann hat Gott auch den Menschen geschaffen, und zwar Mann und Frau, nach Kapitel 1. Und danach sagt Gott, es war sehr gut. Also dieses sehr gut kommt erst nach der Erschaffung Evas. Und noch 6-mal gut, sagt Gott plötzlich, es ist nicht gut. Aber man beachte, er sagt nicht etwas, das da existierte, war nicht gut. Sondern er sagt von etwas, das nicht existierte, es war nicht gut, dass es nicht existiert. Merkt man? Also nichts an der Schöpfung war schlecht. Aber es war nicht gut, dass etwas nicht da war. Das Nichtseiende war nicht gut. Die Nichtexistenz der Frau. Also wer da noch sagen will, die Bibel diskriminiere die Frauen, ich verstehe das nicht. Die Bibel sagt, eine Welt ohne die Frauen ist nicht gut. Also nicht die Welt ist nicht gut, aber es ist nicht gut, dass sie da sind, dass sie nicht da sind. Haben wir uns verstanden. Also es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Was hier auch schön ist, Nicht Adam kommt auf die Idee und sagt, es ist eigentlich nicht gut, dass ich allein bin. Gott merkt das, bevor er es merkt. Also meine, einen Tag hält man es ja aus, oder? Aber Gott sagt, es ist nicht gut. Und das zeigt, Gott weiß genau, was wir brauchen, bevor wir es überhaupt merken. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass solche, die nicht verheiratet sind und darunter auch leiden, dass sie wissen, Gott weiß darum. Und er wusste darum, um dieses Empfinden des Fehlenden, bevor wir das überhaupt selber merkten. Gott schaut darauf und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Auch da ist es nicht Adam, der die Initiative ergreift, sondern Gott sagt, ich habe einen Plan. Und so ist es auch wichtig, dass junge Menschen sich das bewusst sind. Gott hat einen Plan, bevor ich auf die Idee komme, einen Plan selber zu schmieden. Das kann einem vielleicht zur Ruhe bringen, oder? Wenn diese Frage noch nicht beantwortet ist. Natürlich, der Apostel Paulus in 1. Korinther 7 erklärt, dass die Ehelosigkeit eben eine wichtige Sache ist. Und er sagt, wer heiratet, tut gut und wer nicht heiratet, tut besser. Aber damit will er sagen, dass im Blick auf das Evangelium kann das effektiv ein Vorteil sein, wenn jemand zur Ehelosigkeit von Gott berufen ist. Weil es fallen einige Sorgen weg. Also ich hätte mindestens 6-mal weniger Sorgen. Und meine Frau 7-mal weniger. Ja, aber eben, wir müssen alles am Platz halten. Paulus sagt, nicht von der Schöpfung her ist der Gedanke Gottes der Ehelosigkeit gegeben, sondern er sagt, unter der Notwendigkeit der heutigen Situation, nämlich dass das Evangelium einer verlorenen Welt verkündigt wird, ist die Ehelosigkeit eben, wenn es von Gott berufen ist, besser. Also das ein bisschen zum Ausgleich, ja. Und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, ihm entsprechend. Bei ihm entsprechend habe ich geschrieben in der Fußnote 29, hebräisch, kenegdo. Das bedeutet gleichsam ihm gegenüber. Ke, wie, gleichsam. Neget heißt gegenüber und o heißt ihm. Ein Wort, kenegdo. Gleichsam ihm gegenüber. Das heißt, die Frau soll ein ihm entsprechendes Gegenüber sein, das auf seiner Stufe stand. Nicht ein Untermensch. Es gibt ja manche Leute, die sagen, Frauen sind ja schließlich auch Menschen. Aber da muss man schon ein Problem haben, wenn jemand das sagt. Das muss man ja gar nicht sagen. Aber das zeigt eben Mann und Frau, das ist nicht ein Übermensch und ein Untermensch, aber auch nicht, dass die Frau der Übermensch ist. Die feministische Welle, die behauptet ja die Vorzüglichkeit der Frau über dem Männlichen. Das ist ja blödsinnig. Und dann laufen sie herum wie Männer. Aber dann sagen sie, ist also das Männliche doch besser? Sonst würden sie ja herumlaufen wie Frauen. Es ist in sich völlig irrsinnig. Aber das ist die biblische Sicht, die göttliche Sicht von Mann und Frau. Eine Hilfe drückt aus, sie soll das ergänzen, was eben Adam fehlt, mangelt. Darum sind zwischen Mann und Frau Unterschiede da. Und glücklicherweise, denn genau die Unterschiede sind das, was beim anderen fehlt. Und darum ist sie eine Ergänzung. Der Mensch ist nicht vollständig in sich, aber diese Vollständigkeit kommt durch diese Zweierschaft. Eine Hilfe, aber eben, es gibt auch viel Übereinstimmung und darum ihm entsprechend. Und darum ist es auch wichtig, wenn man vor der Frage des Heiratens steht, es ist wichtig, dass es Unterschiede gibt, die zur Ergänzung führen, und es ist wichtig, dass es aber auch ganz klare Übereinstimmungen gibt. Denn zu große Unterschiede, das bringt garantiert auch große Schwierigkeiten. Das muss man sich überlegen. Gerade wenn man zum Beispiel jemanden heiraten will, irgendein aus einem eingeborenen Stamm, oder? Ja, weil das sind dann Welten dazwischen. Und besser würden die in ihrem Stamm heiraten als dann mit einem Europäer. Aber ich habe natürlich jetzt gesagt, eingeborenen Stamm, um vielleicht andere Beispiele damit zu repräsentieren. Also ich habe das erlebt. Ich habe diverse Ehen gesehen, zum Beispiel zwischen Europäern und Ägyptern. Also meistens war der Mann ein Ägypter und die Frau eine Europäerin. Aber es war mir überall schwierig. Die Unterschiede sind derart groß. Jemand, der aus einem Umfeld der islamischen Welt kommt, auch als Christ, da hat man ganz andere Vorstellungen, wie das funktionieren soll. Und ich habe gesehen, wie oft war das, die Frauen waren hier in Europa entwurzelt. Und wenn man dann sieht, wie ägyptische Ehen zwischen Ägyptern, wie dann das wirklich funktioniert. Auch wenn sie in Europa leben, ja? Das geht. Aber es ist nicht so, dass die Bibel sagt, das sei nicht richtig. Wenn das Gottes Weg ist, ist es richtig. Aber man muss sich vorher im Klaren sein, was man da noch vorhat. Es ist ja schon so, wenn man aus einem ähnlichen Hintergrund kommt, ist es schwierig, bis man aufeinander eingespielt ist, ja? Und das geht eigentlich das ganze Leben weiter. Und man muss bereit sein, zurückzustehen und so weiter. Und wenn man das nicht ist, ist es auch besser, wenn man nicht heiratet. Wenn man das nicht kann. Man muss nachgeben, man muss sich einfügen können, man muss sich abschleifen lassen. Oder, wie jemand das sonst sagen würde, der würde sagen, man muss sich aufpolieren lassen. Also, Vers 19, der Herr Gott nun hatte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Ich habe hier die grammatikalische Erzählform mit Vorzeitlichkeit übersetzt. Weil an verschiedenen Stellen in der Bibel muss man das. Und hier ist es wichtig, denn die liberalen Theologen sagen, seht ihr, es ist ein anderer Schöpfungsbericht. Zuerst wird der Mensch geschaffen und dann die Tiere. Nein, das muss man einfach vorzeitig übersetzen. Aber das ist ja sowieso ein Problem. Die liberalen Theologen, was die heute für ein hebräisches Studium machen, das ist katastrophal. Wenn man denkt, im 19. Jahrhundert, wenn jemand Theologie studierte, der war nachher ein geschulter Hebräist. Und heute, die können doch nicht Hebräisch. Die meisten können nicht Hebräisch. Im Schnellgang wird das gemacht. Also, da muss man den Liberalen halt sagen, ja, eben ein bisschen mehr Grammatik hätte schon geholfen. Der Herr Gott nun hatte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels gebildet. Und so brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie immer der Mensch eine lebende Seele nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Für Adam fand er jedoch keine Hilfe ihm entsprechend. Übrigens, man muss nicht denken, dass alles am sechsten Tag stattgefunden hat, diese Namensgebung. Aber Gott brachte die Tiere am sechsten Tag nach der Erschaffung Adams zu ihm und er musste gar mit Arbeiten beginnen. Also begann nicht mit Ferien, ja? Ist ja bei uns auch meistens so, wenn man eine neue Stelle antritt, dann hat man nicht zuerst Ferien. Also er muss Namen geben, aber das war ein Prozess, der eben weitergehen konnte, ja? Weitergehen sollte. Aber es geht darum, für Adam fand er jedoch keine Hilfe ihm entsprechend. Kenegdo. Also Menschen können ein Verhältnis haben zu Tieren. Das hängt damit zusammen, dass Tiere eben seelisches Leben haben, also Säugetiere und so. Und darum können sie einen Bezug haben zu Menschen. Dieses seelische Leben erlaubt dies. Genauso wie Gott den Menschen einen Geist gegeben hat und aufgrund des Geistes kann er eine Beziehung mit Gott haben. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber es ist nicht so, dass diese Gemeinschaft, diese Beziehung zu den Tieren ein Ersatz sein könnte für menschliche Gemeinschaft. Ganz wichtig. Also das ist nicht, das kann manchmal ein kleiner Ersatz sein, aber das ist nicht das Eigentliche. Also ein Hund kann wirklich viel leisten, aber eben das kann er nicht ausfüllen. Das wird damit gesagt. Und ich habe gerade gelesen von Glenn Good. Das war ja einer der größten Pianisten im 20. Jahrhundert. Berühmt sind ja seine Goldberg-Variationen-Einspielungen. Also das ist sagenhaft. wie der das gespielt hat, wie kein Mensch das je gespielt hat. Und er hat eine sehr starke Beziehung zu Tieren und hat aber sehr Probleme in Bezug zu Menschen. Aber da war etwas nicht gut. Also das kann man in seiner ganzen Lebensgeschichte, der war von Anfang an, war ein Problem. Er hätte Hilfe gebraucht. Ja gut, eben einfach um zu zeigen, dass für den Menschen fand er keine Hilfe ihm entsprechend. 21, und der Herr Gott ließ einen Tiefschlaf auf Adam fallen und so schlief er ein. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und da brachte er sie zu den Menschen. Das habe ich letztes Mal schon erklärt, darum kann ich jetzt schnell darüber hinweggehen. Aber was ich doch wiederholen sollte, ist, Gott hat einen Knochen genommen, ganz in der Herzgegend, um zu zeigen, Mann und Frau soll eine Beziehung des Herzens sein. Eben nicht ein Fußknöchel, die Frau soll keine Sklavin sein, nicht ein Schädelknochenstück, die Frau soll nicht über den Mann herrschen, sondern es soll eben eine Beziehung der Liebe des Herzens sein. Darum hat Gott das so gemacht. Und übrigens, nach der Operation fehlte Adam etwas, nicht Eva. Also er musste auf die Suche gehen nach dem Verlorenen. Denn Gott hat ja die Stelle nicht wieder mit einem Knochen zugemacht, sondern nur mit Fleisch. Und schon die Rabbiner haben erklärt, das erklärt uns, dass der Mann die Frau suchen soll, nicht umgekehrt. Und der Mensch sieht die Frau ihm entsprechend von Gott gegeben als Ehefrau. Da sprach der Mensch. Und nun kommt ein Gedicht. Diesmal ist es Knochen von meinen Knochen und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll man Männin nennen, denn von dem Manne genommen ist diese. Das ist auf Hebräisch ein Gedicht und er gibt also seiner Frau den Namen Isha, Männin, weil das tönt wie Mann, Ish. Also Isha ist das normale Wort für Frau in der Bibel. Aber weil es so ähnlich klingt wie Mann, wie das Weibliche, habe ich das hier übersetzt mit Männin, von dem Manne genommen. Und Mose erklärt dann, darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und hängt seiner Frau an und sie werden zu einem Fleisch werden. Also Mose leitet den Grundsatz ab, weil Adam und Eva eben ein Fleisch waren, so hat Gott sie geschaffen, so ist es Gottes Wille, dass Mann und Frau in der Ehe ein Fleisch werden. Aber die Reihenfolge, Vater und Mutter verlassen. Das kommt zuerst. Und dann das Anhangen oder wörtlich der Wack ankleben, eine Herzensbeziehung, es braucht die Beziehungsfähigkeit und dann kommt erst ein Fleisch werden. Ja, wir sind mit der Zeit durch. Ich muss hier stoppen, es hätte noch ganz viel Interessantes. Aber das kann man für sich noch durchschauen zur tieferen Bedeutung von 1. Mose 2. Und die Hinweise von Adam und Eva als bildlicher Hinweis auf Christus und seine Gemeinde. Nämlich durch die Öffnung der Seite Adams entstand Eva. Und durch die Öffnung der Seite von Jesus Christus, Johannes 19, 34, ein Soldat stach mit dem Speer in die Seite des Herrn und Blut kam heraus, so entstand die Gemeinde. Wunderbar. Also hier haben wir das Paradies auf Erden, ein Abbild des himmlischen Paradieses. Und wir haben hier einen Hinweis auf Christus und die Gemeinde von Anfang an. Und Epheser 5, Vers 30 bis 32 bezieht sich direkt auf 1. Mose 2 und erklärt, dass hier das Geheimnis verborgen ist. Christus, der Mann, die Gemeinde, seine geliebte Frau. Und den letzten Abschnitt kann man zu Hause noch durchstudieren. Ich habe gezeigt, dass das Paradies eigentlich ein Tempelbezirk darstellt. Wie der Tempel eben abgetrennt war, so war der Garten abgetrennt. Der Eingang zum Paradies war im Osten und so war schon in der Stiftshütte der Eingang von Osten her. Es war auf einer Berglage und der Tempel sollte immer auf einem Berg sein, dem Tempelberg. Dann kommt ein Strom aus Eden. Und so wird im Hesekiel-Tempel, Hesekiel 47, einmal eine Quelle und ein Strom aus dem Tempel entspringen. Dann hat es im Paradies diese Bäume und Blumen. Und schon im Salomo-Tempel, ich habe hier all die Stellen angegeben, und auch in Hesekiel 40 und 41, werden im Tempel aufbrechende Blumen und Palmen dargestellt. Dann war im Garten Eden Gottes Gegenwart ganz speziell. 1. Mose 3,8 sagt, wie Gott im Garten wandelte. Und so haben wir im Tempelbezirk die Gegenwart Gottes. Dann haben wir die Cherubim, diese Thronwächterengel, die den Baum des Lebens bewachen. 1. Mose 3,24. Und diese Cherubim findet man in der Bibel erst wieder in 2. Mose 25 im Allerheiligsten der Stiftshütte. Und nach dem Sündenfall wurde der Zugang, der Ostzugang, versperrt zum Paradies. Und im Tempel war der nach Osten gerichtete Eingang zum Allerheiligsten durch den Scheidevorhang getrennt mit Cherubim-Engeln darauf. Wie der Tempel, so war auch der Garten Eden ein Ort der Sühnung und der Stellvertretung. Das allererste Opfer für Sünde wurde im Garten Eden geschlachtet, um die Blöße des sich vor Gott schämenden Menschen zu bedecken. 1. Mose 3,21. Und das Paradies war ein Ort der Heiligkeit, so wie der Tempel. Und interessant, die Arbeit Adams wird umschrieben mit bebauen und bewahren. Avat und Shamar. Und später sind genau diese Ausdrücke Avat und Shamar werden gebraucht für den Gottesdienst. Avat heißt bebauen und auch Gottesdienst üben. Und Shamar heißt beobachten, einhalten. Und das wird gebraucht an vielen Stellen, 4. Mose 3 und so weiter, für das Einhalten der Gebote im Zusammenhang mit dem Gottesdienst. Also wirklich das Paradies, ein Abbild des himmlischen Heiligtums, des himmlischen Paradieses. Ja, jetzt müssen wir schließen.